Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Das war gut, das war schlecht gestern Abend beim DFB-Team.
Darum stört die WM in Katar eigentlich nur.
Borgasude und die fucking Trophy.
Dreiseitel, Edmonton und die Hoffnung auf das Ende der Titeldürre.
Das sind sie am heutigen Dienstag. Die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu natürlich wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da begehen wir den Geburtstag von Jaroslav Dropny.
Oh ja, kennen wir alle. Vielleicht. Genau. Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, auch heute mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes eine ganze Menge für euch aufbereitet und vorbereitet, damit ihr an der Kaffeemaschine klugscheißen könnt. Ich bin Andreas Wurm.
Wir bereiten uns vor. Ich dachte, wir schütteln das immer so aus dem Ärmel.
Ja, richtig. Auch die Töne haben wir vorher alle selbst eingesprochen.
Selbstverständlich. Und eingefangen. Wir waren für euch unterwegs. Ich bin Malte Asmus.
Ja, natürlich.
Und Hansi hat Jogis Startrekord eingestellt. Doch noch. Der letztlich souveräne 4-0-Sieg gegen Mazedonien. Nordmazedonien, Entschuldigung, so heißt das ja seit kurzem.
Ja, Nordmazedonien. Und ich meine Startrekord hin und her, ne? Hinten kackt die Ente, habe ich mal gehört. Ja. Mal gucken, was später dabei rauskommt. Es sah jetzt schon ganz schön aus und für die Zahlen ist das gut, aber ja, guck mal. Naja.
Auf jeden Fall, das Ticket ist auch eingebucht für Katar, da Armenien in Rumänien mit 0-1 verloren hat. Also lass uns mal Bilanz ziehen. Was war denn gut, was war schlecht gestern? Andreas, du als Nationalmannschaftsfan, was hat dir gefallen?
Ja, also mir hat das Engagement gefallen. Es war Leidenschaft im Spiel. Das Spiel nach vorne, sie haben mutig nach vorne gespielt und sind auch, als sie dann schon geführt haben, immer noch auf das nächste Tor gegangen. Die WM, du hast es gerade gesagt, die WM-Quali ist gesichert. Übrigens als erste Mannschaft weltweit, gab es auch selten. Knoten geplatzt bei Timo Werner, der in der ersten Halbzeit mal wieder ganz viel hat liegen lassen. Jamal Musiala mit seinem ersten Treffer in dem Nationalteam. Ich finde, das deutsche Team hat ein gutes Gesicht gezeigt, hat deutlich mehr Spielfreude und sie spielen, habe ich gerade schon gesagt, das Ding bis zum Ende durch. Also gerne dann auch nochmal nicht zufrieden geben mit einem 2-0, sondern auf 3, auf 4-0 gegangen. Ich finde, da ist ganz viel Mentalität und auch wenn die Fan-Choreo in Hamburg beim letzten Heimspiel zerrissen wurde, da stand ja dann frische Brise, aber ich denke eben schon, dass man eine gewisse frische Brise im Spiel der deutschen Mannschaft spürt. Magere erste Hälfte, möchte ich sagen. Starke zweite Hälfte. Gegen diese Teams musst du dir allerdings auch Selbstvertrauen holen, denn bei anderen kannst du das nicht machen. Da musst du dann einfach auch funktionieren. Aber ganz ehrlich, für mich als Fan 18-1, Tore in 5 Spielen, das ist ganz stark. Aber wir sind hier ja zu zweit. Du bist ja eher so auf der Italien-Fanseite und kannst ja auch das Sportjournalistsein nicht abschütteln, so wie ich das gerne gerade bei der deutschen Mannschaft und auch als Stadionsprecher gerne auch mal tue. Ich denke, da gibt's schon noch den ein oder anderen Punkt, ein Aber, ja, das es zu, so ein bisschen zu vermelden gibt.
Da hast du natürlich recht. Deshalb machen wir das ja auch zu zweit hier. Deshalb bin ich ja auch dafür da, mal ein bisschen Wasser noch in den Wein zu kippen, denn trotz allem ist da natürlich noch Luft nach oben. Du hast es ja schon angedeutet. Also lange Zeit war mir da viel zu wenig Präzision im Spiel nach vorne drin. Der finale Pass, ja, der kam viel zu selten an. Klar, Nordmazedonien, die standen hinten auch in der ersten Halbzeit doch wirklich gut, aber mit ein bisschen mehr Präzision, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr, ja, Ideen wäre da vielleicht auch schon, bevor den Nordmazedonen die Kräfte ausgingen, doch ein bisschen mehr drin gewesen. Chancen waren ja sogar da. Und wenn Werner hinten raus nicht noch zweimal getroffen hätte, hätte man ihm sicher seine vergebenen Chancen da in Halbzeit 1 noch vorhalten müssen. Soweit mal zum Spiel nach vorne. Aber auch im Spiel nach hinten gibt es ja noch Verbesserungsbedarf. Das ist ja eine Krankheit des Flick-Systems, hatte man ja schon in München zu seiner Zeit da sehen können. Und auch gegen Rumänien ist es uns ja auch zum Verhängnis geworden. Gegen Ballverluste im Vorwärtsgang, da fehlt mir so ein bisschen die Absicherung in der Restverteidigung. Da standen sie dann oftmals mit zwei Leuten und dann ist es doch in solchen Situationen ein bisschen schwierig. Ging ja gestern alles gut, aber da hat Flick definitiv noch ein bisschen Arbeit zu verrichten.
Stand jetzt aktuell.
Aber wir wollen auch nicht zu sehr meckern. Deutschland ist ja sicher dabei bei der WM im nächsten Jahr in Katar. Aber lass uns über die WM meckern. Die ist ja umstritten aus verschiedenen Gründen. Wir haben ja auch schon oft über die politischen Umstände, die Frage der Menschenrechte und so weiter in Katar gesprochen. Aber gibt ja noch einen anderen Grund, warum man die WM auch aus sportlicher Sicht durchaus kritisch sehen sollte.
Ja, ganz genau, denn sie stellt die teilnehmenden Verbände vor außergewöhnliche Herausforderungen, und zwar terminlicher Natur, denn sie wird ja im Winter sein. Am 21. November wird sie beginnen und daher dann den Rahmenterminkalender 2022 ganz gehörig durcheinanderwirbeln.
Und das ist ja was ganz Neues und das ist auch was, was auch die meisten Spieler deshalb noch gar nicht so verinnerlicht haben, Stand jetzt, und auch nicht auf dem Zettel einfach haben. Denn da die WM ja Ende des Jahres stattfindet, müssen die anderen Pflichtspieltermine, die ja dann eigentlich in der Zeit auch noch liegen würden, irgendwie in die Zeit davor gequetscht werden. Von daher im Juli finden gleich 4 Nations League Spiele dann noch statt.
Naja, klar. Und dann haben wir, das fängt die nächste Saison, für mich ist das gut, es gibt ein ordentlicher Heimspiel, aber wir haben dann natürlich auch, das fängt im März dann schon an und das wird insgesamt eine straffe Nationalmannschaftsgeschichte. Also nix mit Urlaub nach der Bundesliga-Saison für den Nationalspieler. Thomas Müller, der hat ja schon vor ein paar Tagen in der Pressekonferenz gesagt, dass er eigentlich aus allen Wolken viel Urlaub geplant hatte und jetzt die ganzen Urlaubsplanung doch einmal überdenken muss. Und das muss er, weil er muss dabei sein, sag ich.
Hoffentlich hat er eine Reiserücktrittsversicherung.
Das glaube ich schon. Da ist er gut beraten.
Naja, aber auch den Job des Trainers, ne, erschwert dieser Terminkalender, muss man ja auch dazu nochmal sagen. Vorbereitung auf Katar wird relativ kurz ausfallen, denn die Abstellungspflicht der Vereine beginnt erst eine Woche vor Turnierstart. Und in dieser Woche, da muss dann nicht nur gereist werden, sondern eigentlich auch noch ein Termin für ein Testspiel irgendwie gefunden werden, damit sich die Mannschaft dann wenigstens ein bisschen noch einspielen kann für die WM. Und auch das ist wiederum nicht ganz so einfach, weil ja vorher da ja auch noch Bundesliga und Vereinspflichtspiele sind. Da geht es ja auch für Hansi Flick darum, die Belastungssteuerung dann im Blick zu behalten und die Mannschaft nicht vor dem Turnier dann schon komplett auszupowern. Also das ist alles gar nicht so einfach. Die Spieler ohnehin extrem gefordert im nächsten Jahr. Sommerpause, hatten wir schon gehört, durch diese Nations League-Begegnung auch schon verkürzt. Der Oktobertermin für Länderspiele, gut, der fällt weg, aber das heißt ja nicht, dass da Pause ist. Da darf ja auch keiner blau machen, weil dann liegt Liga, Pokal oder Champions League noch an. Also puh, heftig.
Ja, sagen wir, wie es ist. Einfach Kacke. Also die Belastung für die Spieler ist enorm, der Terminkalender völlig durcheinander. Wir schauen ein WM-Finale irgendwie am 3. Advent. Wer möchte das sehen? Und auch diese Belastung für die Spieler, die könnte natürlich auch direkte Auswirkungen auf das WM-Turnier haben. Also ich glaube sogar, dass sie das haben wird. Die Qualität der Spiele wird meiner Ansicht nach oder meiner Erwartungen nach darunter leiden. Und das kann natürlich auch nicht im Sinne einer Weltmeisterschaft sein.
Nee, deshalb unterm Strich eigentlich die Erkenntnis, du hast es eigentlich schon sehr, sehr deutlich gesagt, Kacke. Ich hätte jetzt gesagt, flüssiger als flüssig, überflüssig, aber das passt ja zu mancher Form von Kacke dann auch.
Top und Flop.
Top des Tages ist der Kenianer Benson Kipruto. Der hat die 125. Auflage des traditionsreichen Boston-Marathons gewonnen und damit den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Und das beeindruckend. 6 Kilometer hat er sich absetzen können und am Ende hat er mit fast 50 Sekunden Vorsprung diesen 125. Boston-Marathon gewonnen.
Und Flop des Tages ist Peter Peters, der momentane Co-Interimspräsident des DFB. Der wollte ja eigentlich im März für das Amt des Präsidenten kandidieren. Aber nur, wenn auch das Amateurlager ihm das Vertrauen ausspricht, hat er gesagt. Aber das tut das Amateurlager nicht. Die Chefs der Landes- und Regionalverbände wollen nämlich lieber jemand anderen ins Rennen schicken. Und daher ist dieser große Traum für Peters leider aus. Schade, schade, Marmelade.
Stand jetzt aktuell.
Der Sieg beim World Tour Final der Beachvolleyballerinnen im Hafen von Cagliari, das ist der Stand jetzt größte und sicher auch der überraschendste Sieg, den Carla Borger und Julia Sude zusammen je eingefahren haben.
Ja, das ist der wichtigste und benötigtste Erfolg, um endgültig die Enttäuschung aus Tokio wettzumachen. Das frühe Aus bei Olympia, das muss ja irgendwie endlich aus den Köpfen raus und das haben sie damit auch geschafft. Und die Erleichterung war vor allem Julia Sude im Siegesinterview mit Beach Volleyball World anzuhören.
And now we have the fucking trophy.
Und Julia Sude hat dann auch noch erklärt, was die beiden nach der Olympia-Enttäuschung denn verändert haben, damit sie wieder gemeinsam in die Spur kommen.
After the Olympics, we focused more on ourselves and we really tried to find ourselves on the court again. And I think the last highlights, like the European Championship, the German Championship and this World Tour Final. I mean, the best 8 or 10 teams of the world play here. So we end the season with a win.
Bronze bei der Europameisterschaft, Silber bei der deutschen Meisterschaft, hat sie gerade auch schon angesprochen. Und jetzt eben dieser Sieg, der zumindest ja auch nochmal $150.000 in die Taschen gespült hat. Das i-Tüpfelchen auf eine komplizierte Saison.
Und für dieses i-Tüpfelchen, da haben sie ja nicht irgendwen geschlagen, sondern in Cagliari die Olympiasiegerin Alex Kleinman und April Ross schon in der Vorrunde, im Viertelfinale, dann die Weltranglisten ersten Agata und Duda und dann im Endspiel die Weltmeisterin Sarah Paven und Melissa Jumana Paredes aus Kanada und dann auch noch glatt mit 2-0. Tja, und im Interview haben sie ihr Erfolgsgeheimnis dann nochmal erklärt.
We tried to not think so much, so we were just on court to think about the next point, and I really totally forgot about what we are playing right here, so it was just about us making the next point and always about next point.
Frei nach dem Motto, der nächste Punkt ist immer der schwerste, aber sie haben es geschafft. Toller Saisonabschluss für Borger Sude und das gesamte deutsche Beachvolleyball, muss man dann an der Stelle dann auch sagen, nach den medaillenlosen Sommerspielen.
Damit ist die Saison beendet, aber natürlich noch nicht alle Fragezeichen beim DVV geklärt, denn ob und wie die sportliche Karriere zum Beispiel von Laura Ludwig dann ja weitergeht, ist derzeit noch sehr offen.
Ja, sie schwankt derzeit zwischen Familienplanung und Sport, sagt sie. Sie muss sich da erstmal mit der Familie noch beraten, ehe sie auf die Suche geht nach einer neuen Partnerin, nachdem das Zusammenspiel mit Margareta Kuschuch ja nicht so geklappt hat, wie erhofft. Stand jetzt ist da noch nichts entschieden.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute jährt sich der Ehrentag von Jaroslav Drobný.
Kennen wir alle, ne?
Ja.
Nein, nur um das mal gleich zum Einstieg klarzustellen, alle möglichen Missverständnisse da auch auszuräumen. Du meinst nicht den Ehrentag des ehemaligen Hertha- und auch HSV-Torhüters?
Nee, sicher nicht. Der hat zwar den gleichen Namen, aber der Sportgeschichte, da gibt's noch einen Jaroslav Drobný, der auch noch größere Bedeutung hatte als der Fußballer. Es geht um einen Tennisass, obwohl auch das wird ihm nicht ganz gerecht. Der war ein Multisportass.
Unfassbar. 1946 war Drobný Finalist bei den French Open im Tennis, also so weit, so gut, davon haben wir gerade schon gesprochen. Und 2 Jahre später Olympiazweiter im Eishockey und dann 1954 Sieger in Wimbledon.
Tja, ob Holzkelle oder Tennisracket oder Schlittschuh oder Turnschuh, diese Frage hat sich für ihn nie gestellt. Der konnte beides. Der gebürtige Tscheche, spätere Brite, der hatte ja wirklich Weltklasse-Niveau in beiden Sportarten und er wäre heute am 12. Oktober 100 geworden.
Ja, aber man muss schon sagen, Tennis war die größere sportliche Liebe. Die Schlittschuhe zog Drobný eigentlich nur an, um auch im Winter einen Sport ausüben zu können. Wenn man ihn dann so gut ausübt, Gott, da hat man auch wenig falsch gemacht. Aber er war eben auch darin so gut, dass er schon mit 15 Jahren Nationalspieler und 10 Jahre später sogar Weltmeister wurde.
Erst nach seiner Flucht in die Schweiz 1949, da konzentrierte sich Drobný dann vor allem aufs Tennis und das mit raschem Erfolg. 1950 stand er bei den Australian Open im Doppelfinale, 51 und 52 gewann er dann in Paris.
Aber eben nicht mehr für die GSSR, die hatte ihn wegen seiner Flucht dann ausgebürgert. Er startete für Ägypten.
Ja, und später wurde er dann auch noch Brite nach seinem Wimbledon-Triumph. Da eröffnete er nämlich 1955 ein Sportgeschäft im Londoner Stadtteil South Kensington. Und 2001 starb er dann auch in seiner englischen Wahlheimat, einen Monat vor seinem 80. Geburtstag.
Stand jetzt aktuell.
Die NHL startet in der Nacht in ihre neue Saison. Philipp Grubauer und seine Seattle Kraken sind ja zum Start gleich gegen Las Vegas gefordert, haben wir gestern drüber gesprochen. Und Leon Dreisaitl, der muss auf sein erstes Saisonspiel noch 24 Stunden länger warten. Muss sich noch ein bisschen gedulden, ehe er dann mit seinen Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks ran darf.
Ja, aber der fiebert natürlich dem Saisonstart richtig entgegen. Die Eishockey-freie Zeit war ihm viel, viel zu lang, denn die fing ja aus seiner Sicht ja auch viel zu früh an, denn Edmonton war schon früh in den Playoffs der letzten Saison rausgeflogen.
Und daran hatte er schon ein bisschen zu knabbern gehabt, hat er den Kollegen vom SED im Interview erzählt.
Natürlich dauert das immer ein bisschen Zeit, bis man da darüber komplett weg ist, aber ich habe dann probiert, schnell abzuschalten, ein bisschen freizunehmen und dann mich komplett auf die neue Saison zu fokussieren. Urlaub, bisschen entspannt, Familie gesehen, viel logischerweise und Freunde. Ansonsten viel trainiert und versucht, besser zu werden.
Ja, und die Oilers sind natürlich immer auch ein Meisterschaftskandidat und deswegen musste da auch eine Menge Frust abgebaut werden, wenn man so ganz früh ausscheidet. Seine Angriffslust ist gepackt, die letzte Saison soll gerade gerückt werden und dazu sieht er seine Oilers auch absolut imstande und er hat sich ziemlich hohe Ziele gesetzt.
Unser Ziel ist mit Sicherheit, ganz oben mitzuspielen und dafür müssen wir den nächsten Schritt machen und ich glaube, dafür haben wir die Mannschaft. Natürlich braucht das alles immer ein bisschen Eingewöhnungsphase. Jeder Spieler muss sich finden, seine Rolle finden. Aber unser Ziel muss es natürlich sein, ganz oben mitzuspielen.
Und los geht das Unternehmen dann gegen die Canucks. Ich hab's gesagt. Und der Season Opener, der ist ausgerechnet für Leon Dreisaitl auch noch ein Jubiläum, nämlich sein 500. NHL-Spiel. Und seine Bilanz stand jetzt, die ist ja wirklich überragend. 210 Tore, 323 Vorlagen, 533 Scorerpunkte. Das ist schon richtig Weltklasse.
Ja, und ich finde, da darf man auch als deutscher Eishockey-Fan mal richtig stolz sein, dass wir da so einen Exportschlager haben, der wirklich ganz Großes leistet und mit seinem kongenialen Partner Connor McDavid bildet Dreisaitl seit mehreren Jahren ja das wohl beste Sturmduo in der NHL und da ist die Konkurrenz freilich groß. Aber das Ganze hat auch einen Schönheitsfehler. Den Stanley Cup nämlich haben sie bisher nur aus der Ferne gesehen, denn seit 2017 haben die Oilers keine einzige Playoff-Runde mehr gewonnen.
Und ein Grund dafür ist, dass die Oilers große Probleme haben, mit ihren beiden Superstars zwei gleich starke Sturmreihen zusammenzustellen. Wenn beide zusammenspielen, also zum Beispiel im Powerplay, ist die Durchschlagskraft natürlich enorm. Doch die anderen Angriffsformationen, die fallen dagegen dann deutlich ab. Und deshalb wurde zum Sturmduo noch ordentlich Personal dazugeholt, hat Dreisaitl dem SED erklärt.
Ich persönlich glaube, dass wir das tiefste Team haben seit 2017 wahrscheinlich. Ich glaube, dass wir gute neue Spieler dazu bekommen haben, die uns als Mannschaft verbessern werden. Ich glaube, dass wir einfach mehr Optionen haben, vor allem vorne bei den Stürmern. Ich glaube, dass wir da mehr Breite, mehr Tiefe haben. Erfahrenheit auch. Das sind alles Jungs, die in den Playoffs seit Jahren gespielt haben und die viele Runs hatten tief in die Stanley Cup Playoffs und ich glaube, dass das gesamte Paket gibt uns einfach um einiges mehr Optionen als in den Jahren zuvor. Jetzt ist es einfach nur unsere Aufgabe, sag ich mal, uns zu finden, jeder seine Rolle zu finden und das Produkt dann so gut wie es geht aufs Eis zu bringen.
Und so soll dann endlich auch der große Wurf klappen in Edmonton. Da warten die Fans ja schon seit 31 Jahren auf den insgesamt 6. Stanley Cup Triumph. Ja, und sie werden auch langsam ungeduldig.
Ja, aber sie können endlich wieder auch in die eigene Arena zurückkehren und sogar aus Kanada wieder zu Auswärtsspielen in die USA reisen.
Ich glaube, dass wir uns halt alle einfach enorm freuen, wieder andere Gegner zu sehen, andere Mannschaften zu spielen, wie gesagt, zu reisen, in die USA zu reisen. Ich glaube, dass wir uns einfach alle auf so ein bisschen Normalität wieder freuen.
Aber nur solange natürlich kurze Playoffs und die langen Urlaube nicht die neue Normalität bei Dreiseitel und bei den Oilers werden.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ist ja ein bisschen was los heute. WM-Qualifikation natürlich läuft immer noch. Für Österreich steht einiges auf dem Spiel. Das direkte WM-Ticket ist ja schon futsch, aber zumindest der Einzug in die Playoffs ist noch, ja, theoretisch möglich.
Aber eben nur theoretisch, denn praktisch geht es ja gegen Dänemark. Über deren Hammerbilanz haben wir gestern ja schon gesprochen. Die haben alle Spiele bisher gewonnen und noch kein Gegentor kassiert.
Aber nur ein Sieg würde Österreich noch im Rennen halten. Da wird schon schwierig. Da sieht es für die deutsche U21 in der EM-Qualifikation besser aus. Die stehen mit 3 Siegen in 3 Spielen ganz vorne in ihrer Quali-Gruppe und reisen als Spitzenreiter nach Szeged, um gegen Ungarn zu spielen.
Und Tennis wird auch gespielt in Indian Wells. Olympiasieger Alexander Zverev trifft dort in der 3. Runde auf den zweimaligen Wimbledon-Sieger Andy Murray. Der ist glücklich, hat den Ehering wieder und Zverev durch den Einzug in diese 3. Runde. Er steht bereits fest für das ATP-Finale, hat sich dafür qualifiziert. Glückwunsch an dieser Stelle, da gehört er auch hin.
Und er ist natürlich auch klar favorisiert gegen Murray. Und wie das Ganze ausgeht, das erzählen euch natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News. Und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann morgen wieder für euch da. Im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch unsere 250 Podcasts rund. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.